ich würde gerne den Predigtext lesen, bevor ich mit der Predigt beginne. Und zwar wäre die Lesung aus Johannes Evangelium, Kapitel 1, Abvers 35 bis zum Ende des Kapitels. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Abvers 35. Und das ist Gottes Wort. Am folgenden Tag stand Johannes, der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Stein. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das ist Gottes Wort. Was würdest du sagen, wenn ich dich auf eine Gemeindeveranstaltung einladen würde? Und ich würde dabei sagen: Komm zu dieser Gemeindeveranstaltung. Es ist alles gut vorbereitet. Und ich verspreche dir, wenn du auf diese Gemeindeveranstaltung kommst, dann wirst du Gott sehen. Was würdest du auf diese Einladung sagen oder denken? Vielleicht würdest du denken: Hey Steff, du nimmst den Mund ganz schön voll. Gott sehen. Vielleicht denkst du dir: Hey, das wäre echt nicht schlecht. Das wäre genau das, was ich jetzt brauchen könnte in meinem Glaubensleben. Gott sehen. Das wäre was. Ich würde wirklich gern mal Gott sehen. Das würde so viele Fragen beantworten, die ich habe. Es würde so viel Zweifel ausräumen, die ich habe, wenn ich Gott einmal sehen könnte. Und außerdem würde ich mich dann auch viel besser trauen, meine Freunde einzuladen, um Gott zu sehen. Ja, Stefan, da würde ich kommen. Mach das bitte. Mach eine Gemeindeveranstaltung, in der wir Gott sehen können. Die Predigtreihe und die Gottesdienste in den nächsten Wochen bis Ostern heißen: Komm und sieh. Das ist ein Versprechen und eine Aufforderung zugleich. Die Aufforderung ist: Komm. Und das Versprechen ist: Sieh. Und wir trauen uns als Gemeinde, so ein Versprechen auszusprechen. Komm und sieh Gott. Nicht, weil wir Gott herunterrufen aus dem Himmel auf diese Erde, sondern weil Gott das selber schon gemacht hat. Gott hat sich selber sichtbar gemacht. Und falls du dich fragst, wie kann ich Gott sehen? Der Abschnitt heute Morgen gibt uns die Antwort. Und vielleicht hegst du diese Sehnsucht auch wirklich in dir. Ich möchte gern Gott sehen. Ich möchte Gott sehen, so wie die Leute im Alten Testament. Als die Feuersäule durch die Wüste ging. Als das Meer sich teilte. Ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen, so wie das Volk damals. Ich möchte Gottes Herrlichkeit sehen, wie Hiob, der gesagt hat, nun hat mein Auge dich gesehen. Und das Versprechen heute Morgen an dich ist, dass du Gott sehen kannst. Nicht von mir, sondern von Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Komm und sieh, hier kannst du Gott sehen. Und wie wir das hier sehen in diesem Text, folgt in drei Punkten. Ich habe drei Punkte vorbereitet für die Predigt heute Morgen. Und zwar Punkt 1, Gott wird sichtbar. Das sehen wir im Johannesevangelium in den Versen 1 bis 18. Der zweite Punkt ist richtig Ausschau halten nach Gott. Das sehen wir in den Versen 19 bis 36. Und dann als dritter Punkt folgt nochmal die Einladung, komm und sieh, denn er sieht dich. Ab Vers 35 bis Verse 51, das sind die Verse, die wir gerade eben gelesen haben. Und wenn wir uns Johannesevangelium Kapitel 1 anschauen, dann hör die Einladung, komm und lass dir versprechen, sieh Gott. Weil, Punkt 1, Gott wird sichtbar. Und wir sehen und feiern auch jedes Jahr, dass Gott sich dieser Welt gezeigt hat in seiner Menschwerdung, oder? Deswegen feiern wir Weihnachten. Wir feiern Gottes Menschwerdung. Und im Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Markus-Evangelium, da fängt das Evangelium an mit Jesu Geburt. Markus ein bisschen später dann mit dem Dienst eines Mannes namens Jesus. Und wenn du diese anderen drei Evangelien anschaust, dann merkst du, wie langsam immer deutlicher wird, dass dieser Mensch, der geboren wurde, Jesus, alles mit Gott zu tun hat. Und im Johannesevangelium ist es genau umgekehrt. Da beginnt der Evangelist nicht mit einer Geburt im Stall oder dem Dienst eines Mannes namens Jesus, sondern Johannes beginnt umgekehrt und zwar mit dem erhabenen und unsichtbaren und ewigen Wort Gottes. Ganz am Anfang, Vers 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wir lesen am Anfang vom Johannesevangelium vom ewigen, lebendigen Wort. Es ist der Schöpfer, es ist der ewige Gottgleiche, Lebensspender und Licht in einer Person. Und dann heißt es später in Vers 14, und das Wort, diese Person, diese Gottperson, wurde Fleisch und wörtlich zeltete unter uns. Und ich kann mich erinnern an die Geschichten, die ich natürlich von klein auf auch schon gehört habe aus der Bibel, wie Gott unter seinem Volk zeltete im 2. Mose mit der Feuersäule. Und all dem Sichtbaren von Gott. Und ich habe mir dort schon gewünscht, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich das mal sehen könnte. Wie wäre das toll, Gott zu sehen? Und Johannes sagt, dieses ewige Wort, dieser Gott, diese Person wurde Fleisch, wurde Mensch und zeltete unter uns, sagt er. Mit anderen Worten, den Gott, den ich mir gewünscht habe zu sehen, aus diesen ganzen Geschichten im Alten Testament, dieses Wort, dieser Gott wurde eine Person, ein Mensch auf dieser Welt. Und die Herrlichkeit Gottes, die ich mir zu sehen wünschte, erschien in einer Person. Das ist, was Johannes sagt. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit. Mit anderen Worten, du kannst Gott sehen. in dieser Person. Und der erste Punkt in Vers 18 schließt Johannes ab, indem er sagt, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das heißt, Johannes geht noch einen Schritt weiter und sagt, niemand hat Gott je wirklich gesehen. Auch die Feuersäule in der Wüste damals, all das, was von Gott sichtbar war, war eine Erscheinung Gottes. Aber nicht Gott in Person. Niemand kann Gott in Person sehen, heißt es im Alten Testament. Aber hier sagt Johannes, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn, diese Person, dieser menschgewordene Gott, er macht Gott sichtbar. Gott wird sichtbar, das ist der erste Punkt, den Johannes uns in seinem Evangelium deutlich machen möchte von Anfang an. Gott wird sichtbar und zwar so deutlich wie nie zuvor. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, na gut, wie muss ich denn Ausschau halten? Wenn Johannes mir verspricht, dass ich Gott sehen kann, wonach halte ich Ausschau? Woran erkenne ich, ob ich jetzt Gott sehe oder nicht? Wohin schauen wir? Und das wusste natürlich Johannes, dass wir da auch Hilfe brauchen. Worauf gucke ich, wenn mich irgendjemand einlädt und sagt, hey, komm im Gottesdienst zu uns und du wirst Gott sehen. Wonach halte ich dann Ausschau? Was erwarte ich? Wunder? Feuersäulen? Erscheinungen? Worauf halten wir Ausschau, wenn Gott sagt, er hat sich sichtbar gemacht? Nun, dazu hat Gott ein Zeugnis gegeben, damit wir richtig Ausschau halten. Und das Zeugnis wird auch in Vers 6 schon deutlich. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes, das ist Johannes der Täufer. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Das heißt, Gott hat jemanden bereitgestellt, der mit dem Finger darauf zeigen würde, worauf wir Ausschau halten sollen, wenn es uns darum geht, Gott sehen zu wollen. Dieser Johannes war Zeugnis dieses Lichts, dieser Person. Vers 14, diese Person wurde Fleisch, Mensch. Vers 15, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, der ewige Gott, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade und so weiter. Johannes der Täufer war der, den Gott abstellte, um zu sagen, zeig mit deinem Finger auf den, der mich sichtbar werden lässt. Johannes also ist dieses Zeugnis. Vers 19. Dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Die religiösen Leute damals waren auch auf der Suche nach einer Erscheinung Gottes. Die haben sich auch gesehnt danach, Gott zu sehen, zu hören. Was sagst du über dich selbst, sagen sie zu Johannes. Und er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die in der Wüste ertönt, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das heißt, Johannes steht in einer Abfolge von Propheten, die gesagt haben, Gott ist unterwegs. Gott ist unterwegs, um sich sichtbar zu machen. Gott kommt, ebnet den Weg des Herrn. Und die Pharisäer, die Gesandten der religiösen Elite damals, das fällt auf, die interessieren sich gar nicht dafür, was Johannes hier sagt. Johannes sagt mit anderen Worten, macht euch bereit, Gott kommt. Und sie haben kein anderes Interesse als nur den religiösen Ritus. Schau mal Vers 24. Die Gesandten gehörten zu den Pharisäern und sie haben gehört, dass der Prophet Johannes sagt, Gott kommt. Und was machen sie? Vers 25. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm nicht, wann, wo, zeig uns. Sondern sie sagen, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Ihr Interesse war nicht Gott. Ihr Interesse war der religiöse Ritus. Und dass alles, was sich religiös gehörte, richtig eingehalten wird. Die hatten kein Interesse an Gott. Aber Johannes war Gottes Zeugnis dafür zu sagen, Gott ist unterwegs. Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, Vers 26, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, der wahre Gott. Begreift ihr nicht? Jesajas Ankündigung gilt jetzt. Gott kommt, unter euch steht einer, der ist's. Und vielleicht passiert es uns genauso wie den Pharisäern, dass wir mit religiösen Riten so beschäftigt sind, um Gott sichtbar zu machen. Fasten, Gebet, Taufe, was auch immer, um Gott sichtbar werden zu lassen. Und doch müssen wir es nicht. Weil Gott sich selbst sichtbar macht, indem der unter euch steht. Unter euch steht einer, der ist's. Christus. Seht hin, sagt Johannes, zweimal in den Versen 29 bis 36 nachher. Er sagt, siehe das Lamm Gottes in Vers 29, als er Jesus kommen sieht. Schau hin, da ist er. Vers 30, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, das ewige Wort. Denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Mit anderen Worten, Johannes der Täufer sagt, ich taufe nur, um eines zu tun, um auf den zu zeigen, den Gott uns zeigen möchte, seinen Sohn. Und Johannes bezeugte und sprach, Vers 32, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm, Jesus. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen, bezeugt Johannes, und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das heißt, der erste Punkt war, dass Johannes sagt, Gott macht sich sichtbar. Ganz konkret. Das ewige Wort wird Fleisch. Und der zweite Punkt ist, Gott gibt uns den Fingerzeig, den wir brauchen, um richtig hinzugucken, wenn wir Gott sehen wollen. Und alle Finger des Johannes zeigen auf Jesus. Siehe das Lamm Gottes. Und nochmal 36. Siehe das Lamm Gottes. Gott ist sichtbar in diesem einen, der unter euch ist. Und deswegen folgt jetzt die Einladung in Punkt 3. Komm und sieh. Du willst Gott sehen? Komm und sieh. Johannes schildert die ersten Begebenheiten und Begegnungen mit Jesus. Und in der Art und Weise, wie er sie erzählt hier, habe ich den Eindruck, dass Johannes eine Einladung an uns alle ausspricht. Komm und sieh Gott in Jesus. Und wir sehen, dass diese Einladung komm und sieh zweimal ausgesprochen wird, ab Vers 35. Zweimal wird diese Einladung komm und sieh ausgesprochen, und zwar erstens von Jesus selber. Das sehen wir in den Versen 35 bis 42. Jesus selber spricht die Einladung aus, komm und sieh, und zwar gegenüber zwei Jüngern von Johannes. Die Jünger von Johannes sind Johannes nachgefolgt ursprünglich. Und das heißt und zeigt uns, dass diese beiden Männer wohl auch auf der Suche waren nach Gott. Sonst wären sie dem Johannes nicht nachgefolgt. Auch die beiden wollten Gott sehen. Und Johannes hat mehrfach bezeugt, ich bin's nicht, den ihr sucht. Aber unter euch steht einer. Und dann sieht Johannes ihn und sagt, ab Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger, indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sagte er im Beisein seiner Jünger, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hören ihn reden und denken nach, wenn ich Gott sehen will, dann muss ich nicht länger bei Johannes bleiben. Dann muss ich ihm folgen, auf den Johannes zeigt. Und die beiden Jünger folgen Jesus. Und dann heißt es, Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen. Jesus hat Notiz von ihnen genommen. Und Jesus ergreift die Initiative und sagt, was sucht ihr? Und sie sprechen zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, wo wohnst du? Das ist eine komische Frage. Wo wohnst du? Es sind zwei Neugiersnasen. Jesus gleich zum Frager, wo er wohnt. Wieso fragen sie, wo er wohnt? Zum sich die Adresse aufschreiben, zum heimlichen Beobachter? Es scheint wohl so, dass die Frage nach, wo wohnst du, den Wunsch ausdrückt, mehr für Jesus zu haben. Vielleicht, wie er zu Hause ist. Vielleicht war das eine Einladung für eine Einladung. Hm? Wo wohnst du? Und Jesus nimmt ihre Einladung an und lädt sie ein. Hm? Jesus spricht zu ihnen, kommt und seht. Jesus, der die Initiative ergriffen hat, sie anzusprechen, ist auch der, der die Einladung ausspricht, kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte. Und sie blieben an jenem Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Sie haben also etwas Zeit mit ihm verbracht. Und Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Das lesen wir in Vers 40. Und der macht sich sofort auf die Socken, nachdem er diese Begegnung mit Jesus hatte, nachdem er gesehen hatte, wo Jesus wohnt, und ladet seinen Bruder ein, seinen leiblichen Bruder, den Simon, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Hat nicht lange gebraucht für diese Schlussfolgerung, oder? Haben Jesus gesehen, Schlussfolgerung, er ist der Messias, der Gesalbte. Und er führt den Simon, Petrus, heißt er später Simon, zu Jesus und wieder ergreift Jesus die Initiative. Es heißt, Jesus sah ihn, den Simon, an und sprach, du bist Simon. Musste gar nicht gesagt werden, wie der heißt. Der wusste, das ist der Simon, der Sohn Jonas, du sollst Kephas heißen. Das heißt Stein oder Fels. Und er nimmt ihn sofort in seine Nachfolge auf damit. Und so sehen wir diese erste Einladung, die Jesus aktiv ausspricht und die dann in zweiter Folge dann auch dem Simon zugute kommt. Komm und sieh. Und sie sehen Jesus und bleiben. Das ist die erste Einladung. Und die zweite Einladung, die spricht nicht Jesus selber aus, sondern eben einer dieser Nachfolger Jesu. Und zwar sehen wir das in den Versen 43 bis zum Ende des Kapitels. Am folgenden Tag nämlich will Jesus nach Galiläa reisen. Und da findet er Philippus. Also Jesus nimmt Philippus her und spricht zu ihm, folge mir nach. Und so wird Philippus sein Jünger. Und Philippus war aus Bethsaida, also aus der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Und was macht der Philippus? Der Philippus macht dasselbe, was der Andreas gemacht hatte. Der findet seinen Kollegen oder Bruder, wir wissen nicht genau, den Nathanael jedenfalls. Er sieht Jesus und muss es auch gleich weiter sagen und spricht zu Nathanael, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und der Nathanael, der ist überhaupt nicht begeistert. Der sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Der sagt, ich glaube nicht, dass man in irgendetwas, das aus Nazareth stammt, Jesus sehen kann. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus in oder um oder durch jemanden aus Nazareth Gott sichtbar werden könnte. Und Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und wieder ist es Jesus, der zuerst initiativ ist. Bevor Nathanael Jesus nämlich sieht, sieht Jesus Nathanael. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm, siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist und so weiter. Bevor du mich sahst, antwortet Jesus dem Nathanael, sah ich dich. Das ist die zweite Einladung. Und so sehen wir zwei Einladungen, komm und sieh, und wir sehen veränderte Leben. Nämlich der Nathanael, der gerade behauptet hat, dass aus Nazareth überhaupt nichts Gutes kommen kann, dass nichts an Nazareth uns irgendwie Gott vor Augen führen könnte, der ist es, der in Vers 49 bekennt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Es ist schon beeindruckend, wie dieser Jesus überzeugt, nicht? In diesen Begegnungen. Wie wenn die auf die Einladung folgen, kommen und sie sehen, überzeugt sind. Und es überhaupt nicht viel braucht. Wir lesen hier von keinem Wunder. Wir lesen hier von keiner Feuersäule, Wolkensäule, was auch immer. Wir lesen hier von einem Mann namens Jesus, der überzeugt. Und zu diesen Aussagen führt, er ist der Messias. Er ist der, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Du bist der Sohn Gottes, der König von Israel. Alles, was es braucht, ist Jesus. Und was an Jesus noch überzeugt, ist, dass die, die Jesus begegnen, spüren, dass Jesus auch dich sieht. Das ist immer so peinlich, wenn man auf einer Konferenz ist und man kennt den Redner so halb. Ja? Es ist mir auch schon passiert. Ein berühmter Redner, den ich nur so ein-, zweimal habe ich ihm die Hände geschüttelt und dann geht man wieder auf die Konferenz und dann sehe ich den Redner und ich denke mir natürlich, es wäre schon toll, wenn ich jetzt eine Hand schütteln könnte und so, und dann plötzlich steht er vorne und winkt mir zu und ich, hey, der kennt mich noch. Und ich wink zurück, bis von hinten einer nach vorn stürmt und sagt, hey, schön dich zu sehen, er hat gar nicht mich gemeint. So richtig peinlich. Ich dachte, der winkt mir zu. Naja, Fehlanzeige. Er hat nicht mich gesehen, ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht gesehen. Bei Jesus ist das anders. Jesus sieht dich. Und das fällt wirklich auf in diesen Versen. Die beiden Jünger folgen Jesus nach. Und in Vers 38 heißt es, Jesus sieht sich um und sah sie. Jesus sieht sie. Auch der Simon ist gesehen von Jesus. Bevor der Simon irgendwas sagen kann, und er ist ja der, der normalerweise schnell mitreden ist, sagt Jesus zu ihm, oder heißt es hier, Jesus aber sah ihn an und gibt ihm gleich einen neuen Namen, ruft ihn gleich in die Nachfolge. Jesus sah ihn, auch in Vers 42, und auch bei Nathanael. Noch bevor der Philippus ihn rief, sah Jesus Nathanael. Es fällt auf, oder? Dass Jesus dich sieht, selbst bevor du ihn siehst. Und das ist stimmig mit Gott, oder? Nämlich schon bevor wir uns überhaupt jemals wünschen können, dass wir Gott sehen mögen, hat Gott schon seinen Sohn in diese Welt gesandt. Hat Gott schon den Entschluss gefasst, dass er sich uns zeigen möge, sichtbar werden möge, uns sehen möge. Das ist das Wunderbare an Gottes Menschwerdung. Gott ist der, der initiativ ist, wenn es um deinen Wunsch geht, ihn zu sehen. Du musst Gott nicht betteln, um ihn sehen zu können. Gott ist der, der die Initiative ergreift und sichtbar wird in Jesus und dich sucht. Das heißt, wir sehnen uns danach, Gott zu sehen. Und die Antwort ist, Gott macht sich sichtbar in Jesus. Es stimmt, niemand hat Gott je gesehen, aber der eingeborene Sohn hat Aufschluss gegeben, macht Gott sichtbar in einer Art und Weise, in einer Nähe, in einer Deutlichkeit, die noch keiner bekommen hat im Alten Testament. Das Wort wurde Fleisch und Johannes bezeugt, wir sahen seine Herrlichkeit. Dieselbe Herrlichkeit, die unter dem Volk zeltete. Für uns gilt, wir müssen richtig Ausschau halten. Was hast du dir gedacht, als ich dir versprochen habe, dass du im Gottesdienst Gott sehen wirst? An Wunder, an Zeichen, an eine Feuersäule, an die Herrlichkeit Gottes? Johannes sagt, hier ist er. Hier ist er doch. Sieh hin auf Jesus. Johannes nimmt uns bei der Hand und führt uns zu Jesus hin, weil wir in ihm Gott sehen. Und schau mal, was Jesus sagt in Vers 51. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Könnt ihr euch an Jakob erinnern im Alten Testament, der einen Blick in den Himmel bekommen hat? Jesus sagt hier, du kannst so Gott sehen. Du kannst in aller Deutlichkeit Gott sehen. In wem? Wo musst du hinblicken? Auf den Sohn des Menschen. Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen. Du wirst Gott sehen. Und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Denn in ihm sehen wir Gott. Folgst du also der Einladung? Ich bekomme immer wieder Einladungen zu interessanten Vorträgen, Gottesdiensten, in denen behauptet wird, hier wirst du Gott erleben und sehen und spüren und alles mit Schall und Rauch. Aber wir sehen Gott in Jesus. Das ist, was der Johannes uns sagt. Wir wünschen uns vielleicht Spektakuläres und Erhabeneres. Und wir denken vielleicht, nee, aus Nazareth, nichts aus Nazareth kann Gott sichtbar machen. Nichts aus dieser Gemeinde kann Gott sichtbar machen. Nichts aus jener Gemeinde kann Gott sichtbar machen. Dort gibt es Gottes Offenbarung nicht zu sehen. Und das Tragische ist, dass wir dabei an Gottes ultimativer Offenbarung vorbeiblicken. An Jesus im Evangelium, im Wort. Jesus ist der, der Gott sichtbar macht. Und Johannes lädt uns ein, dass Gott sichtbar wird, wenn wir der Aufforderung folgen, komm und sieh. Komm und sieh Jesus, das fleischgewordene Wort. Und ich denke nicht, dass es Zufall ist, dass Johannes beginnt mit, am Anfang war das Wort, weil das Wort Gott sichtbar macht. Die Schrift, die wir in unseren Händen halten. Warum? Weil sie von Jesus handelt. Gott ruft dich. Johannes ruft dich. Die Schrift ruft dich. Komm und sieh den wahren Gott, weil er sieht dich. Und das ist unser Ruf am Anfang dieser Predigtreihe. Ich freue mich sehr über das Johannesevangelium, durch das wir jetzt durchpredigen werden, weil wir Gott sehen werden. In Jesus. Und wenn du Sehnsucht danach hast, Gott zu sehen, dann sind das die besten Voraussetzungen für die nächsten paar Wochen und auch selbst ins Johannesevangelium einzutauchen. Dem Evangelium des Johannes, der gesagt hat, das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Du wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Gute Voraussetzung, wenn du selber die Sehnsucht hast, Gott zu sehen. Gute Voraussetzung auch, wenn du jemanden hast, zu dem du gerne sagen würdest, komm und sieh. Komm mit in den Gottesdienst. Du wirst Gott sehen. Das ist keine Scharlatanerei, das zu sagen. Solange wir das hier auftun. Denn Johannes bezeugt, dieser ist's, der Gott sichtbar werden lässt. Jesus Christus. Und in seinem Wort sehen wir ihn. Deswegen lohnt es sich, vorbeizuschauen nächste Woche und die Wochen danach und uns satt zu sehen an Gott in Jesus Christus. Komm und sieh. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der sich gezeigt hat, der uns nicht im Dunkeln sitzen hat lassen, dessen Licht leuchtet in dieser Welt durch deine Menschwerdung. Und Herr, wir sehen dieses Licht nicht nur bei deiner Geburt, Jesus, sondern wir sehen dieses Licht auch im Zeugnis von dir, das der Johannes uns gibt, das der andere Johannes niedergeschrieben hat. Und das leuchtet, wenn immer wir es öffnen. Und ich danke dir, Herr, dass es dein Geist ist, der dieses Wort zum Leuchten bringt in uns. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass wir dich sehen können in deinem Sohn, Vater. Und ich bitte dich, Herr, dass wir über die nächsten Wochen dich sehen können, dass du unsere Sehnsucht nach dir stillen mögest und dass du uns auf das Richtige blicken lässt in unserem Hunger nach dir. Danke, Jesus, dass wir dich sehen und du uns zuerst gesehen hast. Amen.
Amen.